Ja, guten Morgen. Ne? Schön schwätzen. Rosa-rote Brille sehen, das können wir gut. Also nicht nur du. Also ich kann das auch ganz gut. Ich kann auch gut schön schwätzen. Ne? Oder man kann auch ganz gut wegschauen, schön reden, Dinge nicht so ganz ernst nehmen. Ne? Also schön reden. Man kann auch oft. Wir reden gerne immer alles schön. Beispielsweise beim Autoverkauf. Ne? Stellt euch vor, ihr verkauft euer Auto. Ja gut, ist 25 Jahre alt, hat schon 300.000 Kilometer gelaufen. Aber man kann das schön schwätzen. Man kann da richtig gut, ja, eine tolle Farbe hat das. Mal so ein schönes Metallic war das mal. Das ist schön, das Auto. Ne? Und hier so ein Rost, da habe ich schöne Aufkleber drüber gemacht. Das ist auch schön. Ne, und hat immerhin 60 PS. Weißt du, wie wir 60 PS sind? 60 Pferdestärken. Hast du mal ein Pferd galoppieren sehen? Das ist richtig viel, ist das. Also, da kriegt man Angst. Und hast du schon mal 60 Pferde auf dich zu rennen sehen? Boah, da kriegst du wirklich Muffen. Ja, das ist viel. Man kann sich alles schön schwätzen. Also, so wird das dann auch ganz gut verkauft. So kann man das ganz gut verkaufen. Ne? Man da Dinge nicht so ganz ernst nehmen. Da fiel mir dann so ein, ja, als so seinen Kredit so zurückzubezahlen, naja, komm, muss man auch nicht so ganz ernst nehmen. Ne? Die Rate, ja, die kann man ja auch nächsten Monat immer noch zahlen. Und dann kommt man nochmal ein bisschen aufschieben. Und ja, ach, das, die haben da schon Verständnis für. Ne? Man kann sich das alles schön schwätzen, bis dann irgendwann der Mann vom Amt da ist, ne? Oder erstmal kommt ein Brief, naja. Aber ich möchte jetzt erstmal, das sind nur so ein paar einleitende Gedanken gewesen. Ich möchte jetzt, bevor ich mit dem Bibeltext anfange, möchte ich euch eine Liedstrophe vorlesen. Wir singen ja momentan hier nicht. Eine Liedstrophe von Zitzendorf, Nikolaus Graf von Zinzendorf. Das ist der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde. Herrnhuter, das ist da ganz weit weg in der Lausitz. Das ist ganz interessant. Ich war, als ich, bevor ich hier nach Schönbach kam, war ich ja in Sachsen in der evangelischen Kirche und dann war mal so eine Konfirmandenfreizeit da hinten gemacht. Das ist äußerst beeindruckend, dieses Herrnhut. Wirklich sehr beeindruckend. Und von da mag ich diese, weil ich da einmal gewesen bin, mal so ein Tagesausflug, und wir haben uns alles angeschaut, die Kirche angeschaut, die Gebäude angeschaut und ganz wichtig, der Friedhof, der äußerst beeindruckend ist, angeschaut und von da mag ich diese Lieder. So, also, das Lied hat zwei Strophen, die erste Strophe ist, wie gesagt, vom Zinzendorf. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Das heißt also, ja, vor, immer für. Das ist so alt, so barocke Sprache ist das ja. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, das war damals auch schon so, dass das Wort Gottes schon nicht mehr gegolten hat. Da hat schon die Aufklärung gut angefangen. Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Die zweite Strophe. Halleluja, ja und Amen, Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Wir beten nochmal. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir wollen dir die Ehre geben in diesem Gottesdienst, auch mit dem, was ich vorbereitet habe, möchte ich dir die Ehre geben. Wir wollen auf dich hören, wir wollen dich und dein Wort ganz groß in uns haben und wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir das erkennen und dass wir uns trauen lernen und immer weiter trauen lernen, dir einfach zu vertrauen und dir zuzutrauen, dass du einen guten Weg uns gezeigt hast und dass du uns einen guten Weg führen möchtest und führen wirst. Da wollen wir dich bitten, dass du und segnest, dass du unsere Ohren aufmachst und vor allen Dingen unsere Herzen und dass du redest. Amen. Habt ihr schon mal was von Bücherverbrennungen gehört? Ja, klar, ne? So Geschichtsunterricht, so ne? Dritte Reich und so, Bücher werden verbrannt, da stehen Gedanken drin, die man nicht möchte, dass die verbreitet werden. Also das können politische Gedanken sein, oder das waren früher mal, also heutzutage gibt es ja, also ich habe das schon lange nicht mehr mitbekommen, in der Bücherverbrennung politische Gedanken können das sein, die nicht gemocht werden. Es können sein, dass das religiöse Gedanken sind, die mich angesagt, die niedergehalten werden sollen. Es kann sein, dass irgendwelche moralischen Bücher da reingelangen und alles auf den Haufen drauf und Feuer an und weg. Warum? Ja, damit diese Gedanken gar nicht erst unter das Volk gelangen. Oder damit sie einen selber vielleicht gar nicht beeinflussen. Also so eine Art Zensur, man traut das dem Volk oder man traut das den Menschen nicht zu, etwas zu beurteilen. Das ist ja Bücherverbrennung, das ist ja so ein Diktat von oben drauf. Ich weiß es besser, heißt das, als du und deswegen bewahre ich dich vor diesem Schund. Das ist Bücherverbrennung, ne? Die Mächtigen, die haben das immer ganz gerne gemacht und je mächtiger die sind und je totalitärer das ist, desto lieber wird das ja auch gemacht. Bekannt ist das aus dem Dritten Reich, aber nicht nur aus dem Dritten Reich, das ist schon viel, viel älter. Bücherverbrennung gab es schon im Altertum und natürlich auch in Zeiten hier Inquisition und so. Da gab es dann den sogenannten Index. Die römische Kirche hat dann den Index gehabt. Bücher, die auf dem Index standen, die durfte man gar nicht zu Hause haben, darf man nicht mal angefasst haben, darf man noch nicht gesehen haben. Und wenn man das weiß, wer so ein Buch hat oder so eine Schrift hat, so ein Traktat hat, dann musste man das anzeigen auch, ne? Auf dem Index stehen. Also es ist eine Zensur letztendlich. Ja, aber auch in der Bibel kommen Bücherverbrennungen vor. Zwei Stück, zweimal. Und eine dieser Bücherverbrennungen, die gucken wir uns heute an. Die steht nämlich in dem Jeremia drin, wie du ja schon gesagt hast. Es ist eine ganz eindrückliche Geschichte. Ich weiß nicht, wer sie von euch so präsent und parat hat, wer das weiß, um was es denn da geht. Mich beeindruckt die ganz außerordentlich. Ich freue mich, dass die da so drin steht, weil sie so mich einfach anspricht. Also ich lese erstmal die einleitenden Verse vor. Wenn eine Bibel dabei hat, der kann gerne mitlesen. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung Kapitel 36, die Verse 1 bis 8 erstmal vor. Und es geschah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Da geschah dieses Wort von dem Herrn zu Jeremia. Nimm dir eine Schriftrolle und schreibe darauf all die Worte, die ich dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda und all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Da rief Jeremia Baruch herbei, den Sohn des Neria. Und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias all die Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Schriftrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch: Ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. So geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Hause des Herrn am Tage des Fastens. Auch sollst du sie vor den Ohren aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Und Baruch, Der Sohn des Neria tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buch die Worte des Herrn, im Haus des Herrn, vorlas. Also jahrelang hat Jeremia gepredigt, dass eine Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Wie es hier in dem Text hieß, von den Tagen Josias an, Josia war der König vorher oder der vorvorige König, von den Tagen an sollst du alles aufschreiben. Und er hat es immer gesagt, Jeremia, es steht eine Katastrophe bevor, Juda. Von Norden her wird der Babylonier kommen und wird uns einnehmen. Also schlagt euch auf die Seite der Babylonier und kehrt vor allen Dingen um zu Gott. Ihr habt gesündigt. Naja, aber jetzt steht ja hier drinne, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder gehört habt, dem vierten Jahre Joachims, des Sohnes Josias. Man überliest sowas so schnell und es ist immer ganz gut, wenn man so ein Bibellexikon zu Hause hat, wo man so die ganzen Jahreszahlen so drinne stehen, wo alles drinne steht, was da so passiert ist. Sollte eigentlich jeder Christ zu Hause stehen haben und dann auch dran nachschlagen. Sowas steht nicht ohne Grund da, nämlich im vierten Jahre des Königs Joachims. Warum? Es ging denen eigentlich gar nicht so schlecht in dem vierten Jahre des Königs Joachims. Naja, und wenn es einem nicht schlecht geht und dann kommt einer her und sagt ihr, euch geht's richtig, seht mal zu, tut Buße, kehrt um, von Norden her kommt. Aber was war denn im Norden? Im Norden? Ja, da war der Ägypter. Der ägyptische König war da oben. Mit den Ägyptern. Joachim wurde vor dem Pharao eingesetzt als König. Und klar, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, heißt es ja, ne? War von ihm abhängig und wahrscheinlich, weil es auch ein starker König war, also ein starker Pharao, ein starkes Reich, das Reich schlechthin, ägyptische Reich bis heute ja präsent und das ist eine Kultur ohne Vergleich, kann man ja eigentlich sagen. Und es war über Jahrhunderte und man kann fast sagen über ein paar tausend Jahre da unten in der Gegend, das Reich schlechthin. Und wenn ich mich auf die Seite stelle und außerdem bin ich ja von dem eingesetzt als König, dann kann mir doch nichts schief gehen. Und außerdem, der Babylonier, der ist weit weg. Der ist oben am Euphrat. Viele hundert Kilometer weit weg. Das interessiert mich doch nicht. Uns geht's gut, die Sonne geht auf. Es ist schönes Wetter. So wie bei uns hier vielleicht gerade heute. Schön, die Vögelchen singen. Die Ernte ist da. Alles gut. Wo ist das Problem? Wenn es mir gut geht, dann denke ich doch da nicht dran. Ja. Man dachte also mit diesem Verbündnis oder mit diesem Bündnis an Ägypten einen wirklich klugen Schachzug gemacht zu haben. Sich auf die Seite der Sieger zu stellen, erscheint vielen immer als ein kluger Schachzug. Aber man vergisst, also politisch gesehen, dass das natürlich auch mal sich drehen kann. Und wir sehen ja, wie sich Kräfteverhältnisse in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder verändert haben. Das beste Beispiel ist der Untergang der Sowjetunion, des ganzen kommunistischen Reiches da. Weltreich. Untergehen. Und dann haben sie sich natürlich alle ganz, ganz schnell an die andere Seite geschlagen. Ja, es kann vernünftig sein, vielleicht geopolitisch vernünftig, aber ist das immer Gottes Wille? Das ist so die Frage. Ägypten stand mit seinem Heer weit oben im Norden von Israel am Euphrat. Und die, es ist hier die Schutzmacht, sie wird uns schon beschützen. Auf der anderen Seite des Euphrat war der Babylonierkönig oder das babylonische Heer, sagen wir mal so, es war noch nicht der König, Nebukadnezar der Zweite. Und so standen sich beide Heere gegenüber bei Karkemisch, 605 vor Christus, man weiß das ja, wie gesagt, ganz genau. Und mit einem Überraschungsangriff geht Nebukadnezar vor Und diese Überraschungssachen sind ja immer die Sachen, die so gut sind in der Taktik. Und schlägt tatsächlich den großen Pharao Nero. Und heillos gehen sie nach Süden und hauen einfach ab und überlassen das Feld Nebukadnezar. Berühmte Schlacht, Karkemisch kann man auch, könnt ihr in Wikipedia oder wo auch immer überall nachschlagen, und natürlich am allerbesten im Bibellexikon, da weiß man wenigstens, wo es herkommt. Ja, diese Situation hinein werden also diese Worte aufgeschrieben. Aufgeschrieben von Baruch, über Baruch werde ich das nächste Mal noch etwas sagen. Also müsst ihr euch nicht wundern, dass ich den jetzt so links liegen lasse. Baruch, das ist ein Freund, das ist der Schreiber. Man weiß nicht genau, warum das der Schreiber war. Konnte Jeremia nicht schreiben? Konnte er vielleicht nur lesen, aber nicht schreiben? Hat er vielleicht eine Sauklaue gehabt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einen Schreiber gehabt und er war auch ein Freund und ein Verbündeter und einer, mit dem er sich geistlich ausgetauscht hat. Und dieser Baruch schreibt die Worte, die Jeremia ihm diktiert, all die Worte, die Gott viele Jahre und Jahrzehnte, kann man schon sagen, über 20 Jahre, dem Jeremia gesagt hat. Er schreibt sie nieder, er schreibt sie auf eine Rolle. Damals hat man auf Rollen geschrieben. In dieser Rolle ging der Mensch Baruch auf in die Stadt und las vor. Im Tempel. Und es war ein Fasttag. Und es kam von überall, aus ganz Judäa kamen die Menschen an. Und er las den allen Leuten aus Judäa vor. Und es entstand etwas. Diese Worte bewegten Menschen. Bewegten Menschen und sie waren so sehr bewegt, dass sie gedacht haben, das können wir nicht nur für uns behalten, das muss schließlich und endlich dann auch dem König vorgelesen werden. Das sind die nächsten Verse, in denen das so eingeleitet wird, wie er es vorliest und wie das dann der eine hört und das sagt es dem anderen weiter und wie das dann so weit kommt, bis es zum König kommt. Und das ist jetzt die entscheidende Stelle, die lese ich euch jetzt wieder vor. Jetzt sind sie beim König angelangt. Baruch geht zum König. Und was da passiert, das ist ganz spannend. Hier kommt es nämlich jetzt zur Bücherverbrennung. Vers 20. Und sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle aber hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt. Und sie berichteten all die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, die Rolle zu holen. Und er holte sie aus der Zelle des Schreibers Elishama. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Obersten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus. Es war im 9. Monat, also war etwas kälter. Naja, in Jerusalem wird es auch mal ein bisschen kälter, nicht so kalt wie bei uns. Aber auch mal etwas kälter. Und das Feuer in dem Kohlenbecken war vor ihm angezündet. Das war die Zentralheizung damals. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und all seine Knechte, die mit diesen Worten hören, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elnathan, Delaja und Gemaja in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen solle, hörte er nicht auf sie. Der König befahl Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn des Asriel, und Shelmaja, dem Sohn des den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Soweit. Er ist der König und als König braucht er keinen, der ihm sagt, was zu tun ist. Als König kann er machen, was er will. Und so hört er das und schneidet Stückchen für Stückchen, nachdem er es gehört hat, ab, wirft es in das Feuer, vernichtet es. Der Anspruch Gottes für mich als König, Joachim? Nee, Warum? Ich bin der König, uns geht es gut, die Sonne scheint über uns, wir haben einen starken, befreundeten Pharao, eine jahrtausende alte Tradition. Ich brauche keine Angst haben, was Gott mir sagt. Ist das überhaupt Gott? Ich glaube es nicht. Man kann halt sehr, sehr unterschiedlich mit Gottes Wort umgehen. Man kann sich ganz fürchterlich über die Bibel ärgern. Ich denke mal, Joachim hat sich geärgert, denn stehen ganz klar Sachen drin, die er falsch gemacht hat. Als Machthaber, da muss man protzen und angeben. Als Machthaber, als der, der was zu sagen hat, muss man zeigen, wer der Führer ist, der Leitende ist, wer der Chef ist oder wer die Hosen anhat, wie man es auch immer nennen möchte. Er zeigt es. Ich habe die Hosen an. Nicht du, Baruch oder Jeremia oder Gott oder wer auch immer. Gemeinde oder die Frommen. Ich habe die Hosen an. Das ist ganz typisch für die Machthaber. Denn wenn sie mal eingestehen, dass sie gar nicht die Hosen anhaben, sie vielleicht gar nichts anhaben, ja, dann ist es mit ihrer Macht auch schon schnell vorbei. War der König nicht religiös? Doch, doch. Der König war religiös. Er hatte ganz viele Heiligtümer aufgebaut, aber eben nicht Heiligtümer für Gott, den Gott Israels, sondern hatte Heiligtümer aufgebaut für andere Götter. Er hatte viele Dinge in den Tempel reingeholt, aber nicht zur Ehre Jahwes, des Bundesgottes Israels, sondern für irgendwelche Baals und was weiß ich was immer. Er war ein religiöser Mensch. Ihm war das Spirituelle, ihm war das Übernatürliche, das Übersinnliche schon wichtig. Aber an der falschen Stelle wichtig. Eben nicht Gott. Er ließ alles Mögliche aufbauen. Gott selbst, aber wollte er nicht hören. Aber jetzt hört er die Stimme Gottes. Ihm wird sie vorgelesen. Und ich dachte, das ist so wie in so einem Western ist das. Es gibt nur einen. Die Stadt hat nur Platz für einen. Und kennt ihr so, man hat diese alten Western, das ist meine Generation. Wir haben noch so mal Western geguckt und dann kam da wieder irgend so ein schwarzer Cowboy da in die Stadt reingeritten. Also die waren ja so reingeritten. Und dann, es gibt nur einen. Die Stadt hat nur Platz für einen. Und dann ein Duell und abgeknallt. Weg mit dir. Nur einer. Und genauso ist Joachim. Es gibt nur Platz für einen. Weg, Gott! Der Anspruch Gottes. Ich habe hier den Anspruch und ich sage, was richtig ist. Und ich sage dem Volk, was sie zu tun haben. Und ich sage, wem wir nachzufolgen haben. Nicht du. Puh. Ja, aber was hat das mit uns zu tun? Du weißt es schon. Das ist uns überhaupt was zu tun. Das ist eine alte Geschichte, ist das ja. Ne? Was geht mich das überhaupt an? Ich habe mir so überlegt, also was mache ich eigentlich, wenn ich so die Bibel lese? Ich könnte jetzt zum Beispiel aufschlagen, eine Geschichte. Ach, Zachäus, ja, Zachäus. Das war ein Mann mit Namen Zachäus, der Oberzöllner. Der war reich, okay, war klein von Gestalt. Oh, das interessiert mich doch nicht. Das ist eine Geschichte. Ein kleiner Mann, gut, ich bin nicht groß, aber kleiner Mann, also ein Oberzöllner. Ich bin kein Oberzöllner, das interessiert mich nicht. Komm weg damit. Raus, weg. Raus, weg. Brauchen wir nicht. Das ist so alte Geschichten. Ich bin kein Zwerg, ne? Ich bin kein Betrüger, ich bin ein ehrbarer Mensch. Du bist auch so cool, ne? Gatter. Wir sind doch gute Menschen. Was hat das mit uns zu tun? Gar nichts. Diese Geschichte brauche ich nicht. Alte Geschichte. Da könnte man auch dann, nehmen wir eine Geschichte aus dem Alten Testament mal. Ne? Vielleicht, genau, Abraham. So beginnt ja das mit dem Volk Israel. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, dass ich dir zeigen werde. Aber halt, das ist doch Altes Testament. Altes Testament, da ist doch der strafende Gott und da ist immer so viel Krieg und Altes Testament. Nein, das gefällt mir doch auch nicht. Komm weg damit. Weg, raus, raus. Will ich nicht haben, Altes Testament. Interessiert mich nicht. Also solche Geschichten, also da. Es gibt ja noch viel, 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 viel mehr. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch so Schönes zu finden? Jesus, das ist immer gut. Bergpredigt. Ach, gucken wir mal. Ja, die Bergpredigt, Matthäus 7. Ja. Gucken wir mal. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Oh nee, das ist mir zu eng. Also ich will doch frei sein. Also ich doch frei leben, das ist eine enge Sache. Mit einer engen Pforte und einem engen Weg. Was ist das denn? Und überhaupt diese ganze Bergpredigt, ich habe mir die gerade mal durchgelesen, so liebet eure Feinde und so. Es ist doch auch nichts. Also meine Feinde lieben, das war ich nicht. Ne? Und dieses Enge, das ist, komm weg damit. Raus, 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 raus. Vielleicht, komm, wir lesen mal ganz zum Anfang. Vielleicht passt mir das ja besser. Schöpfung. Gott macht den Menschen. Ganz am Ende heißt es dann, und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Na ja, genau. Stimmt, heute Morgen die schöne Sonne. Ein schöner Sonnenaufgang gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Ich war früh wach und habe da so in meinem Büro gedacht, das war schön. Da war so ein schöner Dompfaff. Da hat er schön im Baum gesessen, da hat er gepfiffen, hat der. Na ja, gut, der kann nicht so schön pfeifen, aber so, hip, hip. Immerhin, ne? Schön. Und sieht auch schön aus. Ja gut, aber gestern habe ich so eine Blindschleiche gesehen. Na gut, ist nicht ganz so ekelig wie eine Schlange, aber Schlangen sind ja auch da. Bei uns da oben sind auch Schlangen, so Ringeln hat er. Ach nee. Gott hat Schlangen gemacht und Spinnen vielleicht auch. Das kann nicht gut sein. Da steht, das ist sehr gut. Das kann nicht sehr gut sein. Oh, Zecken. Zecken hat er auch gemacht. Das ist doch Krankheitsüberträger. Und Bakterien und Viren. Nein, Gott hat alles sehr gut. Also, das könnt ihr vergessen. Gott, du hast das nicht alles gut gemacht. Weg damit, komm. Schnell was anderes lesen, komm. Bei den Propheten werde ich bestimmt fündiger. Jeremia, jetzt lesen wir mal was von Jesaja. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Das ist cool. Gott gibt ein Zeichen, weil waren ja nicht so toll, die Israeliten. Das waren auch in Israel auch, dann auch in Juda. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Nochmal. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Eine Jungfrau, die schwanger wird, das muss anders heißen. Kann nicht sein. Das heißt bestimmt die junge Frau. Eine Jungfrau wird schwanger? Das kann nicht sein. Das muss irgendwie sinnbildlich sein. Das ist doch auch wieder. Das muss. Ich glaube, ich habe das mal gehört, so entmythologisiert werden oder so. Wir müssen mal das wegdiskutieren. Das wollen wir auch nicht haben. Jungfrau schwanger, das ist doch was so albern. Kinderkram ist das doch. Wer glaubt denn an sowas? Also besten nicht. Weg damit. Jetzt machen wir nochmal 2, 3 Stellen, will ich noch gucken, aber dann, Jesus. Jesus ist immer eine gute Nummer. Da haben wir nicht so viel Altes Testament, ne? Ja, gucken wir mal. Also auferstanden ist, das ist immer gut. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Cool, sehr gut. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Nee, das ist nichts für mich. Also für mich nicht. Das ist vielleicht was für die Allianzmission. Da gibt es Profis für. Ich kann da vielleicht ein bisschen Geld geben, aber für mich ist das nichts. Nee, nee. Also eigentlich, also diesen Abschnitt, den kann ich eigentlich auch rausreißen. Oder ich schicke den der Allianzmission. Das wäre auch cool. Oder im Ansgar. Die sollen mal ein bisschen mehr Geld klar machen. Das ist eine Idee, den muss ich anrufen. Aber für mich ist das gar nichts. Oh. Ist das überhaupt noch Schaffe her? Mal gucken. Gucken wir mal, was Paulus alles so zu erzählen hat. Ah ja, guck mal, da steht ein schöner Satz. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. In der Gerechtigkeit, alle Schrift, das Alte Testament ist von Gott eingegeben, alle Schrift? Das habe ich doch gerade alles weggeschmissen. Nee, also am besten, komm damit, weg damit. Alle Schrift von Gott eingegeben. Also auch diese blutigen Sachen und Gesetze und Sabbatheiligung und was weiß ich was und den Zehnten geben, was die Katar. Nee, also nicht mit mir. Einmal machen wir noch Jesus. Jesus ist immer gut. Vielleicht mal vor der Kreuzigung noch. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so kommt ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nochmal. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber seit der Aufklärung wissen wir doch, dass es gar nicht die Wahrheit gibt. Wir sind doch aufgeklärte Menschen, oder? Jeder hat so seine Sicht der Wahrheit. Also, wo leben wir denn? Wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts. Schon seit 300 Jahren leben wir mit diesem Wissen, dass es nicht die Wahrheit gibt, sondern viele Wahrheiten. Jeder hat seine Wahrheiten, das nicht. Und außerdem, Jesus ist der einzige Weg zu Gott? Also bitte mal, es gibt ja noch so viele Religionen und in allen Religionen findet man irgendwie was Gutes und Cooles und irgendwo führen sie doch alle hin zu Gott. Also Jesus, was du so sagst, da kann ich auch nicht so gut mit leben. Das lassen wir mal. Das entspricht nicht meiner Kultur, meiner Geschichte, unserer europäischen Geschichte, ganz und gar nicht. Ein letzter Versuch. Ich denke, in den Psalmen, da müssten gute Dinge drin stehen. Nehmen wir mal eine Schnapszahl. 33. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit den Zither, spielt ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Ja, gut. Na gut, aber wir singen doch gar nicht. Naja, gut, das ist bestimmt, also im Herzen singen vielleicht. Ja, und wie ist das noch mit der Zithersaiten? Vielleicht Klavier spielen im Herzen? Ja, das kann ich auch. in Gedanken. Und in Gedanken die Trompete, nee, das ist die Posaune, das ist die Trompete, das kann ich auch. Das ist bestimmt wunderbar, aber wenn wir so richtig ernst nehmen, tue ich das Wort Gottes auch nicht. Komm, weg damit. Ihr merkt schon, also das ist natürlich alles ein bisschen gespielt hier. Ja, ein bisschen gespielt, das ist natürlich komplett gespielt. Aber es ist die Frage letztendlich, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Wem vertraue ich? Warum vertraue ich? Die Herrschenden, den Herrschenden, die Sieger? Glaube ich den Herrschenden, den Siegern, die immerhin Geschichte geschrieben haben? Denen, die was zu sagen haben? Schließlich haben sie es zu etwas gebracht. Wem glaube ich? Glaube ich vielleicht den Wissenden, den Wissenschaftlern, den Forschern, den Philosophen, die schon alles durchdacht haben, die schon alles erkannt haben? Wem glaube ich? Glaube ich Wort Gottes oder glaube ich jemand anderem? Wem glaube ich? Wem vertraue ich? Es ist eine menschliche Beobachtung. Wir vertrauen eher den schönen Menschen, den starken Menschen, den selbstbewussten Menschen. Den erfolgreichen Menschen, den vertrauen wir viel eher, auf die hören wir viel eher. Das ist ganz interessant. Ich mache mir immer wieder, jedes Mal bei so einer Wahl, mache ich mir immer wieder Gedanken, um was geht es hier eigentlich? Oder auch bei Wahlen, jetzt im September dann, Bundestagswahl zum Beispiel. Wem vertrauen wir denn? Den Schönen, den Erfolgreichen, denen, die gut reden können? Den Starken, den Großen? Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr mal groß ist, den hört man eher zu als den kleinen Giftzwergen? Also werden sie genannt, ne? Tut mir leid. Wem vertrauen wir? Vertrauen wir dem Wort Gottes oder wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Ich habe drei Zitate. Und drei Zitate von drei berühmten Menschen, die will ich euch gerne vorlesen. Und danach habe ich noch einen kurzen Gedanken, dann bin ich schon fertig. Drei Zitate. Einmal von Paulus. Wem vertraut er? Paulus, vertraust du dem Wort Gottes? Okay. Und dann Martin Luther ist auch so eine berühmte Persönlichkeit. Wollen wir mal schauen, was der zu sagen hat. Und ein langes Zitat von Bonhoeffer. Zitat von Paulus, als er in Schwierigkeiten war und von einem zum anderen geschoben wurde, ist angeklagt worden, ist dann vor den Statthalter von Caesarea, dem Felix, gekommen. Und dem Felix sagte dann in Apostelgeschichte 24, Vers 14, alles Mögliche. Und da heißt es dann, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Alles. Paulus, ein kluger Mann, er glaubt alles, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Und Luther? Was sagt Luther? Ihr kennt diesen Spruch. Er ist, ja, gut, das ist ein bisschen wahrscheinlich nicht ganz so gewesen, aber so vom Sinn her eigentlich schon. Kennt ihr den alle? Hier stehe ich nun. Ich kann nicht anders. Das, was mich im Wort Gottes überzeugt hat, wie es mich angesprochen hat, hier stehe ich nun. Anders kann ich nicht. Und da könnt ihr tausendmal Kaiser sein und ihr könnt Kardinäle sein und ihr könnt Bischöfe sein. Ich kann nicht anders. Ich bin an das Wort Gottes gebunden, an Gott gebunden letztendlich. Hat ja dann auch Schwierigkeiten bekommen. Gut, Gott hat ihn bewahrt. Was ist das? Wem glauben wir? Glauben wir dem Wort Gottes? Dietrich Bonhoeffer, das ist ein längeres Zitat, das muss ich euch richtig vorlesen. Das schreibt er seinem Schwager, Professor Dr. Rüdiger Schleicher, das kann man nachlesen, in Widerstand und Ergebung. Das ist ein Buch von dem, oder? Postum rausgegeben. Du fragst, wie ich lebe in dieser wirklichen Welt, ein christliches Leben. Das schreibt er, als er schon im KZ gewesen ist. So ganz kurz vor seinem Tod. Entschuldigung, das war jetzt natürlich eine Ergänzung. Und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens, das sich alleine lohnt zu leben? Ich will da zunächst ganz einfach bekennen. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nur wenn wir es einmal wagen uns auf die Bibel einzulassen, als redet hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht alleine lassen will, werden wir an der Bibel froh. So sehe ich nun die Bibel. Ich frage jede Stelle, was sagt Gott hier zu uns? Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Und ein Einschub von mir, der war schon lange Theologieprofessor gewesen, als er das geschrieben hat, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das erkannt habe. Das heißt, auch als er schon Christ war, da hat er tolle Bücher geschrieben, Nachfolge und gemeinsames Leben, so die bekanntesten, so tolle Bücher geschrieben, wirklich geisterfüllte Bücher. Und trotzdem hatte dieses, wie lese ich die Bibel, wie redet Gott, hat er ziemlich spät erst wirklich erkannt. Ich lese noch einen kleinen Abschnitt. Ich lese morgens und abends darin, oft auch über Tag. Es mag sein, dass es eine sehr einfache Sache ist, aber du glaubst gar nicht, wie froh man ist, wenn man von den Holzwegen so mancher Theologie wieder zurückgefunden hat zu diesen einfachen Sachen. Und ich glaube, in den Sachen des Glaubens sind wir allzeit einfach. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir mit dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Das ist Bonhoeffer, auf den sich alle Welt beruft. Und er hat dieses ganz einfache Bekenntnis zum Wort Gottes, zur Bibel. Ich bete, Gott, was sagst du mir? Und ich möchte es hören und ich möchte genau das tun. Ein letzter Gedanke, ich bin schon lange dran, ich weiß, ein kurzer Gedanke, aber der ist wichtig, ist ein schöner Gedanke, es ist ein symbolischer Gedanke, das Wort Gottes, warum steht das überhaupt alles mit diesem Verbrennen hier und so in Jeremia 36 so drinne? Gottes Wort wird nicht untergehen. Gottes Wort wird nicht, kannst du nicht kaputt machen. Es geht nicht. Gottes Wort kann man nicht kaputt machen, man kann es mal unterdrücken. Ihr müsst mal das Kapitel zu Ende lesen, das war ja noch nicht zu Ende. Es war alles verbrannt. Aber dann hat er wieder den Auftrag gekriegt, schreib es wieder. Und er hat es wieder aufgeschrieben. Nochmal aufgeschrieben. Und noch mehr aufgeschrieben. Gottes Wort geht nicht unter. Gottes Wort wird nie untergehen. Ich finde das immer interessant, wenn man sich so mit Leuten unterhält, wie zuverlässig ist das überhaupt alles, was hier so drin steht. Ist das überhaupt zuverlässig? Kann man wunderschön erzählen von den vielen Handschriften, die es gibt. Es gibt kein Werk in der Welt, was so gut überliefert ist, so perfekt überliefert ist, wie dieses hier. Mehrere tausend, fast 10.000 Handschriften, Fragmente und so weiter sind gefunden worden. Aus der ersten Zeit von diesen ganzen alten Philosophen und so, Platon, und gibt es zum Teil gar keine Sachen, gibt es ganz, ganz späte Abschriften, Aristoteles, gibt es auch nichts Richtiges und so weiter, selbst so von Cäsar, was immer so in den Lateinunterricht gelesen wird, da gibt es nur ein oder zwei ganz, ganz späte Abschriften von der Bibel. Gibt es ganz, ganz viele, Tausende. Bekannt sind diese Qumran-Sachen oder der deutsche Tischendorf, könnt ihr auch mal euch für interessieren, oder ich kann euch auch Bücher dazu geben. Ganz interessant. Man kann es nicht auf Dauer kaputt machen. Ein schönes Beispiel aus der Weltgeschichte ist so noch die Zeit in China unter Mao. Alles unterdrückt, komplett unterdrückt. Kulturrevolution natürlich auch dabei, fürchterlichste Sachen. Alles Gebildete, alle Religion, das Christentum, alles wurde unterdrückt, kaputt gemacht. Alle Missionare ausgewiesen und so weiter. Ganz, ganz viele Christen ermordet. Und über Jahrzehnte gab es fast keine Gemeinde. Und heute? Ruft mal bei der Allianzmission an und fragt mal. Man geht von über 100 Millionen bekennenden Christen aus. bekennenden Christen, nicht Namenschristen, die es mal einfach so auf dem Papier so sind. Nein, bekennenden, gläubigen Christen, die in den Gottesdienst gehen und die Gott anbeten. Über 100 Millionen. Das ist so die Schätzung, die man hat. Weiß es ja auch nicht so ganz genau. Ist ja immer noch eng. Aber man kann es nicht. Sowjetunion, auch unterdrückt und heute viele, viele Christen. Man kann es nicht unterdrücken. Man kann es kaputt machen in einer gewissen Zeit. Damit schließe ich jetzt. Das Wort Gottes, man kann es kaputt machen. Ich könnte das wegwerfen, aber das Wort Gottes bleibt. Das geschriebene Wort, aber auch Jesus Christus, das Fleisch geworden Wort. Auch er wurde versucht umzubringen und er ist umgebracht worden, am Kreuz, hier, da, hier, am Kreuz, umgebracht. Aber nie auf Dauer, nicht auf Dauer. Er lebt. Und wir können uns deswegen voll und ganz darauf vertrauen, auf ihn vertrauen. Ist die Frage, wie gehen wir damit um? Es bewahrheitet sich, es ist der richtige und das ist der gute Weg. Und es ist der einzige Weg, wie Bonhoeffer das auch sagt, der wirklich letztendlich glücklich macht. Amen.